Hallo und herzlich willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balkenhol und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Solingen.
Ja, hallo und herzlich willkommen beim Umdenken-Podcast von Solingen Business, der Dachmarke aller wirtschaftsfördernden Gesellschaften der Stadt Solingen. Mit einer neuen Serie wollen wir jetzt vertiefende Einblicke erhalten in die Welt der unternehmensnahen Dienstleister. Insbesondere aus den Bereichen Insolvenzrecht, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung. Diese vier Bereiche begleiten unsere Unternehmen in der laufenden Corona-Krise, aber eben auch unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders eng. Denn sie wissen sehr genau um die aktuellen Herausforderungen und Hintergründe und helfen halt eben die aktuellen Probleme nicht nur zu lösen, sondern sind auch aktive Helfer, um umzudenken, wo immer es notwendig und sinnvoll ist. Heute starten wir mit Robin Schmal. Robin Schmal ist Experte für Arbeitsrecht und Insolvenzrecht. Herzlich willkommen, Robin.
Vielen Dank für die Einladung.
Robin, das wahre Leben, du wohnst in Wuppertal.
Richtig.
Arbeitest in Solingen.
Richtig.
Hast zwei Kinder.
Korrekt.
Hast Schulunterricht zu Hause.
Dreimal die Woche, ja. Im Augenblick so fünfmal die Woche, ja.
Hartes Leben, wie alle Eltern, aber du bist gut drauf. Wir haben uns im Vorgespräch unterhalten. Wo bist du zur Schule gegangen?
Ich bin in Wuppertal zur Schule gegangen und bin beruflich erst nach Solingen gekommen.
Beruflich, jetzt hast du ja einen Beruf gewählt. Du machst dann die Ausbildung zum Insolvenzanwalt. Gibt es?
Ja, es gibt einen Fachanwalt für Insolvenzrecht, ja.
Ne? Aber erstmal wird jeder Rechtsanwalt, ne?
Erstmal wird jeder Rechtsanwalt und nicht jeder Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt. Es gibt also auch Insolvenzverwalter, die zum Beispiel Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sind. Müssen eigentlich keines dieser Berufe haben, aber die meisten sind Rechtsanwälte.
Jetzt ist es doch so, jetzt der Feuerwehrmann, der jemanden aus dem Haus rettet, der Polizist, der einem hilft, das sind alles Menschen, die retten. Die retten auch und sind Helden des Alltags, ganz sicher. So wie viele andere sich jetzt auch als Helden des Alltags in der Krise herausgestellt haben. Pflegekräfte haben höheres Ansehen als vorher. Aber ehrlich gesagt, Robin, ich habe noch nie gehört, dass ein Insolvenzverwalter Heldenstatus mal gehabt hätte. Ist das jetzt ein Berufsbild Held im Hintergrund, würde man das so sagen?
Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ja, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Tagesgeschäft natürlich nicht nur davon geprägt ist, dass immer alles gerettet werden kann. Ne? Also ein Insolvenzverfahren dient ja zunächst mal der Gläubigerbefriedigung, aber eben auch dem Erhalt des Unternehmens. Da steht so in der Insolvenzordnung drin. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Fällen, die eben dann nicht zu retten sind, wo dann tatsächlich liquidiert wird. Das hat sich ein bisschen geändert. Die Insolvenzordnung sieht, wie gesagt, den Erhalt des Unternehmens vor. Die Konkursordnung, die es vorher gab, ich glaube bis 95 oder so, die war noch richtig auf Liquidation eines Unternehmens ausgerichtet. Das hat sich jetzt geändert. Das hat man so ein bisschen nach dem amerikanischen Vorbild geändert. Denn in Amerika ist das ein ganz anderes Verständnis von Insolvenzrecht. Walt Disney, Henry Ford, die sind alle mal durch ein Insolvenzverfahren gegangen. Bei denen ist das völlig normal. In Deutschland ist immer noch dieses Stigma, ja, der Liquidation, des Scheiterns damit verbunden, obwohl die Insolvenzordnung eben auch eine ganze Menge Restrukturierungswerkzeuge an die Hand gibt. Das heißt also, es kann also durchaus sein, dass ein Unternehmen immer auch mal gerettet wird, aber es sind natürlich auch die Fälle in der Minderheit, muss man klar sagen. Ne?
Ja, ist denn, also die heißt ja im Volksmund Insolvenzverwalter, ne? So sagt man doch, oder?
Genau, so.
Jetzt, und der Begriff führt schon ein bisschen in die Irre, wenn man sagt, was du gerade beschreibst, ist, da kommt ein Unternehmen in Schwierigkeiten, aber dann wird nicht nur der Tod abgewickelt und verwaltet quasi, oder das Sterben wird verwaltet, sondern ihr geht heutzutage ganz anders an ein Unternehmen heran. Gehen wir doch mal ins wahre Leben. Ein Unternehmen kommt zu dir und sagt, ich habe Schwierigkeiten, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du bekommst vom Richter quasi einen entsprechenden Fall zugewiesen. Was ist denn häufiger der Fall?
Ja, im Augenblick ist es tatsächlich so, dass häufiger natürlich vom Gericht Fälle kommen. Das ist nach wie vor so. Ich meine, wir sind ja auch trotz Corona im Augenblick in der absoluten niedrigsten Insolvenzfällezahl, die wir seit Begründung...
Den Widerspruch löst du gleich mal auf, weil das Volkes Meinung würde anders denken.
Ne? Ja, es ist tatsächlich so, dass 2020 die Zahlen historisch niedrig waren, ja, also sehr wenig Fälle kamen und die Mehrheit sind schon auch die Regelinsolvenzverfahren, so nennen die sich, die vom Gericht kommen, die dann in der Tat, wo jemand einen Insolvenzantrag gestellt hat und wo dann das Gericht sagt, da muss ein Insolvenzverwalter, vorläufiger Insolvenzverwalter sich drum kümmern. Aber, und diese Entwicklung haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, es gibt auch immer mehr diese Fälle von Eigenverwaltung, Schutzschirm, das hört man sehr, relativ häufig. Mhm. Das sind die Fälle, wo man in gewisser Form sich selber restrukturieren kann. Das bedarf ein bisschen...
Das begleitet ihr aber trotzdem, ne?
Genau, das machen wir so auch. Das sind Fälle, die sowohl, also in diesen Fällen von Eigenverwaltung, sagt man ja, man will als Unternehmer selber eine Restrukturierung durchführen. Das, was normalerweise der Insolvenzverwalter machen würde. Und das Gericht sagt dann, okay, wenn du die entsprechenden Berater hast, die entsprechende Vorbereitung, die sind zum Jahreswechsel auch nochmal deutlich verschärft worden, dann funktioniert das und wir setzen nur einen sogenannten Sachwalter dir an die Seite, der das so ein bisschen für die Gläubiger, das ist nach wie vor ein Gläubigerverfahren, beobachtet und dann entsprechend berichtet. Und dann unter diesen Voraussetzungen kann man eben auch in der Eigenverwaltung die Sanierung versuchen und umsetzen. Und das sind Fälle, die in den letzten Jahren zugenommen haben, auch bei uns, die jetzt auch zum Jahreswechsel, das hat damit zu tun, dass die Voraussetzungen oder die Anforderungen eben verschärft wurden. Und da viele noch gesagt haben, dann versuchen wir, wenn, jetzt in so ein Verfahren reinzukommen. Diesen Trend hat zusätzlich auch nochmal beschleunigt, dass zum Jahreswechsel auch ein neues Verfahren gekommen ist, das sogenannte Staruk-Verfahren. Das ist ein Verfahren, was im Grunde genommen auf Initiative der EU dem Gesetzgeber auferlegt wurde, was also in unserer Branche relativ viel diskutiert wurde und war, wird nach wie vor. Und das soll eine Restrukturierung eben ermöglichen außerhalb eines Insolvenzverfahrens, auch nicht beim Insolvenzgericht.
Aber auch wieder begleitet von euch?
Auch wieder von uns begleitet, ja. Das ist ein Verfahren, was bei drohender Zahlungsunfähigkeit beantragt werden kann, wo man also sagen kann, das ist eine Finanzrestrukturierung, ich will eben kein Insolvenzverfahren, habe aber Probleme mit meinen Banken, mit meinen Darlehen und brauche da vielleicht auch Hilfe und vielleicht auch die Möglichkeit, einem einzigen Gläubiger mal zu sagen, verstreck jetzt bitte mal nicht. Und das ist dann ein sogenanntes Staruk-Verfahren, ganz neu, seit 1.1. ist hart drum gerungen worden.
Wie würdest du es jetzt bewerten? Ist es eine Bereicherung oder stört es jetzt im Moment und brauchen wir uns nicht weiter darüber unterhalten?
Nee, doch, das wird die nächste Zeit zeigen. Es gibt schon ein paar Staruk-Verfahren, ja, sind also, die Gerichte waren zum Jahreswechsel gar nicht darauf vorbereitet, wusste auch keiner genau, wer das ist. Wie gesagt, nicht die Insolvenzgerichte, häufig auch Insolvenzrichter, die das übernommen haben. Und das ist ist sehr diskutiert worden. Das wird halt die nächste Zeit zeigen. Es gibt schon die ersten Verfahren und es ist sicherlich ein weiteres Instrument, um dieses deutsche Denken von dem Scheitern, das man häufig mit Insolvenz verbindet, mit dem bösen I-Wort, so wird es dann häufig gesagt, das versuchen halt viele Unternehmer und das merken wir natürlich auch, zu vermeiden, wo es denn eben geht.
Aber das ist ja das, was Entscheidende, was du jetzt sagst, ist, dass dieses Umdenken, das ist ja bei uns immer wichtig, wo ist der Ansatz? Du sagst halt eben, die veränderte Blickrichtung auf das Scheitern ist das eine. Ich würde jetzt fast noch einen draufsetzen und würde sagen, na, ich würde mir doch wünschen, dass so Leute wie du viel früher von den Unternehmen freiwillig angesprochen werden und dass man sie quasi wie einen Berater auch bezahlt natürlich für diese Dienstleistung. Wie würdest du sowas sehen? Passiert das schon mal?
Absolut. Also es gibt im Augenblick wenig Insolvenzverfahren, haben wir schon drüber gesprochen, aber es gibt ein paar schillernde Große. Ja, da kann man auch drüber reden, weil das erst nicht meine Verfahren sind, sondern zwar sind sie durch die Presse gegangen von Maredo, Esprit. Das sind natürlich alles erst Verfahren, die sind in diese speziellen Verfahren reingegangen, weil sie sehr, sehr gut beraten waren und sehr früh natürlich dran waren. Das ist genau der Ansatz, den auch der Gesetzgeber verfolgt, auch mit diesem neuen Staruk-Verfahren. Auch die neuen Anforderungen an die Eigenverwaltung sind im Grunde nur dann möglich, wenn man sehr frühzeitig sich beraten lässt und eben dann auch noch die Möglichkeit hat, sich beraten zu lassen, weil das kostet natürlich immer Geld.
Aber warte, jetzt sagst du sehr frühzeitig. Ich sag das auch so locker. Aber jetzt versetzen wir uns doch mal in das in Schwierigkeiten stehende Unternehmer. Was kann der denn mal für sich, also häufig ist ja so, dass man sich selbst was vormacht als Unternehmer im Zweifel. So, was kann man denn zur Selbstkontrolle mal aus deiner Welt als Tipp geben, den Unternehmen zu sagen, Mensch, wenn du da bist, dann ist es schon zu spät, aber wenn du da noch gewesen wärst, dann wäre ein Gespräch wichtig gewesen.
Also es gibt natürlich diese klassischen Stadien der Krise. Ja? Das gibt es ja die strategische Krise, die sich dann langsam fortentwickelt. Das sind also Themen, das ist natürlich noch sehr weit weg, aber die geht dann irgendwann in die Liquiditätskrise und möglicherweise endet die irgendwann in Insolvenzverfahren. Das zu erkennen, ist nicht ganz einfach, gerade für einen Unternehmer. Ja? Da sind meiner Meinung nach häufig die Berater gefordert, die übrigens auch in gewisser Weise so ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen werden müssten. Das sind häufig eben auch die Steuerberater, die dann sowas schon ahnen, ja, und die möglicherweise auch zum Unternehmer, gerade der bergische Unternehmer ist ja jemand, der sagt, also das Letzte, was ich mache, ist jetzt hier aufgeben, sondern versuche ich das noch, stecke da noch mein Geld rein und versuche da noch irgendwie die Kurve zu kriegen. Und manchmal klappt das ja auch, aber eben nicht immer. Aber es ist, es gibt natürlich so Fälle, wo mein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, wenn ich dann nicht ehrlich genug bin oder nicht Berater habe, die vielleicht auch mal sagen, nee, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren, und zwar möglicherweise auch in relativ kurzfristiger Zeit, dann habe ich ein Problem, keine Frage. Ne? Das ist ein Problem. Es gibt natürlich auch so hausgemachte Probleme, die in den letzten Jahren häufig unser Tagesgeschäft bestimmt haben. Also das klassische Problem der Unternehmensnachfolge. Das hat man dann meistens mal von irgendeinem Banker auch mal gehört, der dann gesagt hat, also da muss jetzt irgendwann mal was passieren. Und wenn da nichts passiert, irgendwann ziehen notfalls auch mal die Banken da die Reißleine und dann hat man natürlich ein großes Problem. Also es ist schon richtig, man muss sich möglicherweise früh hinterfragen, aber ich sehe da auch teilweise die Berater in der Pflicht, die dann irgendwann nochmal ihre Mandanten sagen müssen, das ist alles schön gut, was du versuchst, ist auch alles ehrbar und auch verständlich, aber du solltest mal frühzeitig überlegen, wie kommst du aus der Nummer hier raus und was muss ich ändern?
Jetzt vielen Dank erstmal dafür. Jetzt kommen wir zum Retter Robin nochmal. Ne? Jetzt bist du in so einem Verfahren, wo der Unternehmer eigenständig restrukturiert mit eurer Begleitung. Wie häufig geht das gut?
Erstaunlich oft. Das geht erstaunlich oft gut, wobei es immer davon abhängt, wie früh, und damit sind wir wieder bei dem Zeitpunkt, das eingeleitet wird. Ne? Denn das geht mit einer vernünftigen Beratung und mit ja, unter Aufsicht dieses Sachwalters und des Gerichts geht das im Grunde genommen, wenn man das frühzeitig anleitet, genauso wie ein normales Regelinsolvenzverfahren, mit dem Vorteil, dass ja, man natürlich so ein bisschen noch im Driver Seat, so als Neudeutsch, sitzt.
Im Fahrersitz.
Genau, ne? Und also gucken kann, dass man die wesentlichen Dinge mitbestimmt, die sonst normalerweise der vorläufige Insolvenzverwalter, nachher der Insolvenzverwalter, ganz alleine bestimmen würde. Insofern ist es eigentlich ein Vorteil. Diese Verfahren haben ja alle irgendein Ziel. Nicht, dass man die enden nicht nach einem halben Jahr, sondern da muss idealerweise am Ende eine Idee stehen, ein Plan, eine Restrukturierung. Insolvenzplan, so endet das, oder Restrukturierungsplan bei diesem Starock-Verfahren. Das wird dann eben angestrebt. Und das, wenn man das vernünftig vorbereitet, da ja, normal dran geht und das versucht umzusetzen in einer ziemlich kurzen Zeit. Das ist nämlich auch so ein Vorteil von diesen Verfahren. Man kriegt vom Gericht auch nur eine gewisse Zeit, um dieses Verfahren umzusetzen. Dann kann das funktionieren. Und nach meiner Erfahrung geht das in überraschend vielen Fällen gut. Das sind also die Fälle, auch die ich jetzt eben genannt habe, die jetzt so überregional bekannt sind, sind ja alles Fälle, die funktioniert haben.
Das mit dem Zeitlimit finde ich gut, weil unter Druck entstehen Diamanten oder Matsche, ne? Eins von beiden. Und das ist nachvollziehbar. Jetzt in diesem Prozess ist es ja so, wir haben Menschen, denen schuldet man als Unternehmen häufig Geld. Ne? Du sagst, das sind die Gläubiger. Die wollen also gerne möglichst ihr Geld wiedersehen. Das heißt, wenn so ein Verfahren gut läuft, sind die auch zufriedener, sagen wir es mal so, sind nicht immer alle ganz zufrieden bestimmt. Aber damit so ein Unternehmen quasi eine Restrukturierung hinkriegt, reden wir doch mal Tacheles. Es geht doch da sehr häufig darum, dass entweder die Menschen, die das Geld gegeben haben, darauf verzichten sollen, in irgendeiner Art und Weise, zumindest in Teilen. Und dann gibt es aber insbesondere den Bereich des Personals. Und da geht es ja nicht darum, Personal neu einzustellen in der Regel, sondern häufig doch darum, dass Personal entlassen wird oder freigesetzt wird. Wie ist da so, Sind das so die beiden Dinge, ja?
Das sind häufig die Themen, also dass ein Gläubiger verzichtet in diesem Verfahren, darum geht's. Und das ist aber bei diesen Verfahren in Eigenverwaltung häufig ist dann das Ergebnis besser als bei einem normalen Verfahren, weil dahinter steht ja häufig der Erhalt des Unternehmens und das ist rein wirtschaftlich immer die bessere Lösung, muss man sagen. Ja? Wenn sowas liquidiert wird, ist das immer sehr teuer und bleibt häufig nicht viel übrig. Dann sind das über diese üblichen Quoten das schon und das ist auch dieser amerikanische Gedanke von Chapter 11, dass so ein Unternehmen idealerweise erhalten bleibt und das für die Gläubiger dann eben auch die beste Lösung ist. Klar, häufig sind auch Arbeitnehmer ein Problem, nur das hat sich in den letzten Jahren meines Erachtens schon deutlich gewandelt. Denn
du wolltest, glaube ich, nicht sagen, dass der Arbeitnehmer ein Problem ist, sondern für das Unternehmen sind die Kosten für das...
Die Personalkosten, die damit verbunden sind. Aber das hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren deutlich geändert, denn Arbeitnehmer sind mittlerweile seltener das Problem, also die Anzahl, die Kosten, sondern es ist einfach so, dass Arbeitnehmer häufig händeringend gesucht werden, gerade die guten Arbeitnehmer. Und das führt häufig dazu, dass diese harten Einschnitte beim Personal keine große Rolle mehr gespielt haben und auch für Investoren übrigens auch nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben, dass sie gesagt haben, also mit 30% oder 40% weniger Arbeitnehmern ging das, aber so nicht. Das gab es vor ein paar Jahren eigentlich regelmäßig. Ne? Das war dann möglicherweise auch der Grund, warum ein Insolvenzantrag gestellt werden musste. Das ist meiner Meinung nach deutlich durch den Wandel am Arbeitsmarkt, es gibt immer weniger gute Arbeitnehmer, hat sich das geändert. Also ich glaube, dass das als Sanierungshemmnis mittlerweile eine untergeordnete Rolle spielt.
Ja, interessanter Aspekt. Jetzt hast du das Wort Arbeitsrecht benutzt. Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, du bist auch Fachanwalt für Arbeitsrecht. Gehen wir mal erstmal vielen Dank für diesen Einblick in die Insolvenzwelt und die aktuelle Lage. Jetzt würde ich ganz gerne wechseln zu uns, nämlich den Menschen. Wir sind ja nicht Unternehmen, seitdem wir sind Solo-Selbstständig. Wir sind Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen oder auch in gleicher Funktion. Wie stellt sich denn so jetzt nach 13, 14 Monaten Corona-Krise sich dieser Arbeitsbereich für dich da? Was ist da passiert? Was sind da so für Sachen bei dir aufgeschlagen?
Also auch dieser Bereich ist ja eigentlich jetzt im Augenblick relativ ruhig. Es gibt keine großen Kündigungswellen. Das hängt einfach damit zu tun, dass unheimlich viele Unternehmen eben in Kurzarbeit
sind. Ja.
Da kann er eben nicht gekündigt werden. Das heißt, die große Kündigungswelle ist ausgeblieben. Auch in den Arbeitsgerichten ist nach meinem Kenntnisstand nicht so wahnsinnig viel los. Das merke ich daran, dass ich relativ schnell Termine.
Ja, warte. Ja, das finde ich aber jetzt spannend. Das sagst du so schnell. Du sagst also tatsächlich, ist im Arbeitsgericht ruhiger geworden, ja?
Im Augenblick ist mein Eindruck, dass es ziemlich ruhig ist, ja. Also da sind also nicht die großen Kündigungswellen, die in anderen Krisen möglicherweise eine Rolle gespielt haben. Ist ja, damit sind wir wieder bei den geringen Insolvenzzahlen. Dem hat ja nur der Gesetzgeber einmal durch die Hilfen und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die ja jetzt am 1.5. übrigens ausgelaufen ist. Ja, und da befürchten ja auch einige jetzt, dass sich möglicherweise jetzt mehr Insolvenzen einstellen. Es werden auch mehr werden, denke ich mal, weil es eben sehr, sehr wenige waren. Aber diese beiden Punkte, einmal die Hilfen, Kurzarbeit, Hilfen für die Unternehmen, als auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, haben den Markt bisschen beruhigt. Und bei den Kündigungen wirkt das Kurzarbeitergeld nach wie vor auch dazu, dass da eben keine Welle von Kündigungen auf den Weg gebracht wurde.
Das heißt, auch die Streitigkeiten, die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus unterschiedlichen Gründen bestehen, finden halt eben weniger statt, ja?
Ist mein Eindruck. Klar, über Kurzarbeit kann man natürlich streiten, über irgendwelche Einzelheiten, wie hoch jetzt die und die Vergütung sein müsste oder wer jetzt in Kurzarbeit gehen müsste. Das sind sicherlich Punkte, die ab und zu beim Arbeitsrecht eine Rolle spielen, aber die bestimmen da jetzt auch nicht den ganzen Tag. Das insofern glaube ich, dass die große Überlastung der Arbeitsgerichte im Augenblick auch nicht stattfindet. Und das hat aber möglicherweise auch eben damit zu tun, dieser Wandel am Arbeitsmarkt, der findet ja schon seit ein paar Jahren statt, merke ich bei unserem eigenen Büro. Also es ist immer schwieriger, vernünftige Leute zu bekommen. Und das werden wir kein Einzelfall sein. Überall ist das ein Problem. Und ich denke mal, dass das sich auch ein bisschen auswirkt darauf, dass im Augenblick eben die Lage bei den Arbeitsgerichten etwas ruhiger ist.
Ja, wir hatten heute Morgen auch nochmal eine Runde, wo wir die aktuelle Lage der Wirtschaft betrachtet haben. Da haben wir auch mit Gewerkschaft, ne, und IHK und Da war das einhändige Bild schon, dass im produzierenden Bereich, in der Industrie, es stabil läuft. Und dann haben wir uns die Ausbildungssituation mal angeschaut. Ist eine Vollkatastrophe, was die Anzahl, also mehr als 20% weniger Bewerberinnen und Bewerber. Mehr als 20%. Und das ist nämlich ganz interessant. Jetzt geht es mal nicht um Streiten und um Sterben, sondern jetzt geht es darum, also unternehmerisches Sterben meine ich, ne, sonst geht es echt darum, die Zukunft auch mal neu zu betrachten, was die Prioritäten angeht. Ne. Ich möchte ganz gerne noch mal ein Stück weit zurück zu den, nicht der Insolvenz, sondern der Betriebsaufgabe. Ich glaube, wir haben gerade ein nicht sichtbares, großes Verschwinden von vielen kleinen Solo-Selbstständigen, Unternehmen, die quasi ihr Gewerbe abmelden. Die machen keine Insolvenz, wenn sie keine Schulden mehr haben. Und meist, wenn sie Schulden haben, müssen sie halt eben privatrechtlich oder wie auch immer dann bezahlen. Kriegst du da was von mit?
Ja, ab und zu in der Beratung, klar. Aber im Augenblick sind natürlich, das ist genau diese Branchen, die natürlich jetzt ganz besonders betroffen sind. Ich habe auch den Eindruck, dass die Industrie ganz gut funktioniert, wobei im Automotive-Bereich zum Beispiel höre ich ganz unterschiedliche Dinge. Da weiß ich nicht genau, ob das wirklich so rosig ist, wie man zum Teil liest. Aber es sind ja gerade die kleinen Unternehmen, die jetzt hier unter dieser Situation leiden, kleine Händler. Und also die, wenn die keinen Insolvenzantrag stellen müssen und das einfach nur abmelden können, das kriege ich auch in der Beratung mit. Die müssen natürlich nicht wahnsinnig viel machen. Aber wenn sie es schaffen, dann mit null irgendwie rauszugehen. Nur viele haben natürlich langfristige Verträge, aus denen man natürlich auch in so einer Pandemie nicht einfach rauskommt. Das ist auch kein Grund, einfach zu sagen, wir beenden alle Verträge. Und es ist natürlich auch so, wenn man, und das kriege ich allerdings dann tatsächlich schon mal mit, wo ab und zu mal Mandant anruft und sagt, naja, also eigentlich müsste ich mal, ich sehe überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels, ich müsste mal ein paar Arbeitnehmer tatsächlich mangels Aufträgen kündigen, weil ich einfach nicht mehr beschäftigen kann. Kann ich aber nicht, weil ich in Kurzarbeit bin. Wenn ich die Kurzarbeit beende, dann muss ich aber erstmal 3 Monate wieder zahlen, weil mit gekündigten Arbeitnehmern kriege ich keine Kurzarbeit und das kann ich mir nie leisten. Mhm. Und dann hängen die in so einer Zickmühle drin, kommen da nicht raus. Ne? Insofern, den Fall habe ich tatsächlich schon ein paar Mal jetzt gehabt. Ansonsten darüber hinaus befürchte ich, dass das jetzt so langsam losgeht, weil wir sind ja jetzt relativ lange schon in dieser Schließungsphase. Ich meine, ich wollte nur hoffen, dass sie bald vorbei ist, aber es wird ja wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern. Und werden wir mal sehen. Da werden gerade wahrscheinlich etwas kleinere Unternehmen dann möglicherweise gar nicht wiederkommen und das sehr unbemerkt von der Öffentlichkeit, was natürlich sehr, sehr tragisch ist.
Jetzt machen wir mal dich zum Propheten ohne Verantwortung. Jetzt haben wir 2 Bereiche. Einmal den Bereich Arbeitsmarkt und der andere ist, sag ich mal, der Bereich der Insolvenz. Wenn du mal dich trauen würdest, wie so die nächsten 12 Monate Arbeitsmarktentwicklung sind, wäre die Frage 1. Und die zweite Frage der Insolvenzmengen und Schwere. So wäre mal die Abschlussfrage an dich.
Tja, also ich glaube, der Arbeitsmarkt, der wird sich eher positiv in den nächsten 12 Monaten entwickeln. Das ist meine Prognose, weil ich denke, wir werden verhältnismäßig gut wieder aus dieser Krise rauskommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Besser als möglicherweise einige andere europäische Länder. Und das wird relativ schnell wieder anziehen. Wir haben vorher schon die Knappheit am Arbeitsmarkt gemerkt. Das wird ganz schnell wieder zurückkommen. Und ich denke, der Arbeitsmarkt wird sich relativ schnell erholen. Die große Insolvenzwelle, das ist ein wahnsinnig verbreitetes Thema gerade, ob die jetzt losgeht oder nicht. Ich gehe davon aus, dass die auch trotz der Wiedereinführung der Insolvenzantragspflicht jetzt zum 1.5., dass die erstmal ausbleiben wird. Es wird einen Nachholeffekt geben. Das heißt, wenn ein paar Unternehmen mehr dazukommen, die Insolvenzantrag stellen müssen oder in Eigenverwaltung gehen oder sonst irgendwas. Aber es wird nicht die große Welle geben, zumal wir auf die Bundestagswahl zulaufen und da nicht davon auszugehen ist, dass irgendwelche Fördermittel oder so bis dahin vom Gesetzgeber weggenommen werden. Ich glaube nicht, dass dadurch dann wahnsinnig viele Unternehmen noch einen Insolvenzantrag in nächster Zeit stellen müssen. Das heißt, sie werden erstmal diese Hilfen weiter in Anspruch nehmen. Deswegen glaube ich, werden wir einen Nachholeffekt haben, aber nicht die große, große Welle im Insolvenzmarkt.
Ja, danke für die unverbindliche Einschätzung von dir. Nehmen wir den Faden mal auf. Wie sieht's denn aus mit dir selber? Urlaubsplanungen habt ihr wieder?
Ja? Haben wir ja und wir würden uns freuen, wenn wir im Sommer nach Südtirol kommen. Ich hab die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das auch funktioniert, ja.
Ja, ich stelle die Frage nicht, weil Urlaub jetzt plötzlich das Wichtigste ist, aber es ist natürlich, man fragt nicht mehr, wie ist das Wetter, sondern eher, wo fährst du das nächste Mal hin? Ist halt eben jetzt auch in der Gesellschaft interessant. Wir machen, glaube ich, gute Erfahrungen. Wir haben im Vorgespräch uns ja auch mal unterhalten, dass du ja letzten Endes als Vater zweier Kinder jetzt eben auch Hilfslehrer geworden bist. Und das ist ein interessanter Aspekt. Du hast sicherlich mehr Zeit jetzt auch mit deinen Kindern, auch wenn du die Zeit nacharbeiten musst dann irgendwann, ne?
Das ist so, ja gut, das teile ich ja mit allen anderen. Also ich bin auch viel im Homeoffice, wir haben so ein Schichtsystem im Büro und ja, meine Kinder sind im Augenblick zu Hause und ich bin nebenan und nebenan läuft die Vico für die Kinder und meine Frau sitzt dann zu Hause und macht Unterricht, nicht von zu Hause, sondern auch von der Schule aus für ihre Schüler. Also insofern sind wir alle gut beschäftigt, aber klar, man kommt sich in der Familie ein bisschen näher.
Ja, das ist toll, Robin. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir, dass du motiviert und gesund bleibst und habt ein gutes Jahr und lieben Gruß an die Familie.
Vielen Dank.